Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger, der Podcast über die Zukunft der Mobilität. In dieser Episode spreche ich mit dem Wiener Philosophen Kilian Jörg über die Utopie einer autofreien Welt. Es geht um unsere toxische Liebe zum Auto, Konsequenzen aus der Klimakrise und Pioniere eines Lebens, das mit weniger Automobilität auskommt. Los geht's! Hallo Kilian, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist bei mir.
Hallo Christian, freut mich auch sehr.
Wir wollen heute über ein großes Thema sprechen oder ein großes Versprechen, eine große Vision oder vielleicht auch eine große Schreckensvorstellung für so manchen, und zwar über die Utopie einer autofreien Welt. Ich erzähle ganz kurz, wie ich darauf gekommen bin, und zwar darüber, dass ich auf dein Buch gestoßen bin. Und das trägt den wunderbaren Titel Das Auto und die ökologische Katastrophe. Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, das ist gar nicht so der Titel gewesen, den du unbedingt wolltest. Vielleicht können wir zum Einstieg mal genau darüber sprechen, was genau die Intention ist dieses Buchs, das du geschrieben hast, ehe wir dann tatsächlich uns mal im Laufe des Gesprächs in Richtung dieser Utopie bewegen.
Genau, also der ursprüngliche Titel war Autodestruktion, das moderne Selbst in der ökologischen Katastrophe. Ich glaube, damit ist schon genauer beschrieben, worum es mir geht. Also du hast gesagt, große Vision für ein großes Problem, weil wir befinden uns ja nach 99% der Wissenschaften auf einem Selbstzerstörungskurs. Und dafür braucht es halt auch mal gewagte Projekte, utopische Projekte. Utopie heißt ja Utopos, also Nicht-Ort. Ich weiß deswegen nicht, also ich glaube, es gibt immer so dieses Missverständnis, was auch im Stalinismus verwirklicht wurde, dass man eine Utopie konkret umsetzen muss. Ich glaube eher, Utopien sind Denkmodelle, Inspirationen, so gewisse regulative Ideen, die uns wohin führen können, die uns einen Weg weisen können, wohin irgendwie. Und ich glaube, wir sind gerade alle sehr alternativlos, wissen nicht wirklich einen Ausweg, und ich glaube, gerade deswegen ist es total wichtig, neue Wege zu skizzieren mit Utopien.
Genau, der Charme der Utopie besteht ja darin, dass man da eben besonders radikal sein kann und bestimmte Themen auch deutlich stärker ausreizen kann, als man das jetzt bei so einem, ich sag mal, in der Realität stärker verhafteten Modell tun würde. Nichtsdestotrotz ist es ja so, das Auto ist ja mehr als jetzt einfach nur ein Symbol, das du willkürlich gegriffen hast, sondern du arbeitest dich ja schon sehr am Auto und dessen zentraler Bedeutung für unsere Gesellschaft ab.
Genau, also ich mache ja auch so ein bisschen diesen Witz, das Auto selbst heißt auf Altgriechisch, also daher kommt das Autos. Und das Automobil ist ja das Selbstbewegte. Und mich interessiert wirklich sehr, woher kommt diese massive Identifikation von Menschen mit dem Automobil? Also das ist ja jetzt nicht irgendein Gerät, das ist jetzt nicht der Toaster, von dem fühlen sich jetzt wenige irgendwie so, da gibt es kein Begehren, da gibt es keine ganzen TV-Serien, die nur über den Toaster gehen, übers Automobil schon. Und das ist halt sehr interessant. Es geht so weit, dass wenn du von manchen, meist männlichen Subjekten nur die Karosserie berührst, fühlen die sich beleidigt, als wenn du sie jetzt irgendwie im Gesicht berühren würdest oder so. Und das interessiert mich, woher kommt diese massive Identifikation? In meinem Buch versuche ich so ein bisschen kulturgeschichtlich mit der Moderne, also im 16. Jahrhundert beginnend, zu zeigen, dass auf eine Art ein gewisser Weltzugang, der in der europäischen Neuzeit entwickelt wird, durch das Auto quasi zu so einem Massenkonsumprodukt wird. Also eine gewisse Art Weltzugang wird massentauglich und die hat viel emanzipatorisches Potenzial. Das wurde uns auch verkauft über die letzten 400 Jahre als the best way of life, sage ich mal. Und deswegen identifizieren wir uns so massiv damit. Und jetzt sind wir halt in dieser sehr prekären Situation, dass wir immer mehr uns irgendwie dämmert, aber dieser Weltzugang, dieser Umweltzugang führt uns auch in eine ziemliche Katastrophe planetaren Ausmaßes. Und das ist Ambivalenz. Einerseits glauben wir noch, es ist super geil, diese Art von Selbst. Andererseits bricht diesem Selbst der Boden unter den Füßen weg. Und das interessiert mich in dem Buch.
Tatsächlich muss ich ja sagen, das, was du beschreibst, also diese ja quasi mythische oder emanzipatorische Qualität, die dem Autofahren innewohnt, da bin ich selbst auch überhaupt nicht frei von. Jetzt kann ich mich da selbst sozusagen ein bisschen als Opfer sehen oder auch als jemand, der das ja schon auch dieses Versprechen, das mit dem Auto verbunden ist, durchaus genießen kann. Also nicht unbedingt im Alltag, weil da bin ich als jemand, der relativ zentral in der Stadt wohnt, zum Glück nicht drauf angewiesen. Aber nichtsdestotrotz ist ja das Auto wahnsinnig präsent und man kann es ja an allen Städten, an Siedlungsstrukturen ablesen, dass die ja ohne das Auto, zumindest Stand heute, nicht wirklich funktionieren würden. Jetzt hast du gesagt, du hast dich eben damit beschäftigt, wieso das Auto so wichtig für uns geworden ist. Aber lass uns auch mal darüber sprechen, also dass es ja auch real sehr wichtig ist. Also ich denke an eine Passage in deinem Buch, die ich total spannend fand, weil da hast du dich damit befasst, dass es eine Studie gibt, die so ein bisschen mal weitergedacht hat, was bedeutet eigentlich die Klimakrise für den Großraum Paris. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern, worum es da genau geht.
Das ist die Studie vom Institut Momentum, einem Think Tank, der in Paris situiert ist. Und deren Buch heißt Le Grand Paris après l'effondrement, also sowas wie die größere Paris-Region nach dem Zusammenbruch, nach dem Kollaps, so.
Was ein ziemlich erstaunlicher Titel ist, muss ich sagen, für eine Studie, die ja jetzt irgendwie nicht von aktivistischen Kreisen finanziert ist, sondern sogar von der französischen Bahn.
Genau, es ist finanziert von der SNCF, also der französischen Bahn. Ja, ich habe das Gefühl, der französische Diskurs ist da schon ein bisschen erwachsen und ein bisschen weiter. Also es gibt da eine Theorietradition, das ist die Kollapsologie, also die Kollapsologie, die eigentlich schon halt anerkennt hat, der moderne Lebensstandard wird kollabieren. Er kollabiert auch schon, glaube ich, kann man immer mehr deutlich sehen mit den ganzen Kriegen, die hochflammen, mit den ganzen Fantasien von Festungen, die überall hochgezogen werden. Das sind ja letztendlich nur so Symptome von Kollapserscheinungen. Und man merkt auch gerade in der Ökologiebewegung im deutschsprachigen Raum, dass dieses Kollaps-Thema immer größer wird, von wie gehen wir damit um, dass diese Welt endet. Aber das heißt ja jetzt nicht, so wie uns Hollywood immer suggeriert, dass morgen die ganze Welt zugefroren ist und wir alle tot sind, sondern einfach unsere Selbstverständlichkeit ändert. Und da ist wieder dieses Wort selbst drin. Und andere Selbstverständlichkeiten müssen wir aufbauen. Und das ist die Arbeit, die vor uns liegt, dass wir andere Selbstverständlichkeiten aufbauen. Und da ist dieses Modell des Institut Momentums wirklich, glaube ich, das Größte, was ich gefunden habe. Vor allem, weil es halt eher aus dem aktivistischen Background kommt. Also ich kenne die Leute vom Institut Momentum, das sind halt so alte Hasen von der grünen Bewegung in Frankreich, die aber einen Think Tank haben, der eine ziemliche Autorität hat, der eben auch Aufträge vom SNCF bekommt und einfach mal durchdekliniert, wie würde die Ile-de-France, also das ist die Hauptstadtregion um Paris, ungefähr vergleichbar mit Brandenburg, sage ich mal, nur halt viel, viel dichter. Wie könnte die ohne Auto aussehen im Jahr 2050?
Ehe wir dahin kommen, vielleicht kurz, was genau ist denn der Pfad, der da beschrieben wird? Also weil das ist ja, wenn ich das richtig erinnere, ist ja ein Aspekt dabei, dass einfach die Demografie sich radikal auch verändern wird.
Ich glaube, so zürnen wir das Pferd ein bisschen von hinten auf. Ich glaube, es ist immer einfacher zu sagen, was war der Auftrag, wie kommt man da hin und was ist dann der Vorschlag, so würde ich sagen. Also ihre Analyse ist, dass die Städte natürlich nur durch Konsumkapitalismus, durch Automobilität sich massiv verdichtet haben, wo auch eine gefährliche, in Zeiten des Kollaps, Abhängigkeit vom Land entsteht. Also gerade wenn man die Ile-de-France verlässt, ist es wirklich traurig. Also die Champagne oder solche andere Landstriche drumherum sind agroindustrielle Wüsten. Also da fährst du 50 Kilometer und es ist dasselbe Maisfeld, dann immer wieder eine Atommeile und so große Hochspannungsleitungen. Und das ist alles, was du dort siehst. So. Mhm. Und das ist letztendlich ein Resultat von so einer massiven Verdichtung. Und deswegen ist ihr Vorschlag, wir sollten staatliche oder regionale Fördermittel schaffen, die diese Entwicklung wieder umdreht. Weil in den letzten 60 Jahren hatten wir eher Fördermaßnahmen verschiedener Art, die den Zuzug in die Ballungszentren gefördert hat. Und sie interessiert hat, wie können wir das wieder umdrehen? Weil im Sinne einer ökologischen Nachhaltigkeit, auch im Sinne einer Resilienz gegenüber Kollapstendenzen, brauchen wir wieder eher, dass Menschen nah an ihren Subsistenz weisen sind. Subsistenz heißt im Sinne von, dass sie sich selber das Überleben geringen können, sprich, dass sie selber auch Gemüse anbauen können, etc. Und das geht halt in der aktuellen Dichte der Ile-de-France nicht. Und deswegen wollen sie quasi die Ile-de-France-Region von, wenn ich mich richtig erinnere, 12 Millionen auf 8 Millionen runterscalen und dadurch das Land drumherum auch schöner und lebbarer machen. Okay. Weil, wie gesagt, die Champagne ist jetzt furchtbar. Nur noch dieser letzte Satz. Und es geht auch darum eben, dass das Land schöner sein wird. Weil, also der Zuzug zur Stadt resultiert ja auch daraus, dass das Land so furchtbar ist.
Jetzt steckt da aber drin, also das ist ja gesagt, also die Problembeschreibung ist ja was, das lässt sich auf Deutschland relativ gut übertragen. Ob es jetzt irgendwie große Metropolen wie Berlin oder Hamburg sind, die eine sehr starke Anziehungskraft haben. Aber eben auf der anderen Seite auch die ländlichen Gegenden, die sehr stark entvölkert sind. Aber es geht ja, wenn ich es jetzt richtig verstehe, eben nicht nur darum, dass man sagt, okay, wir teilen jetzt die Ressourcen, die wir haben, die versuchen wir jetzt irgendwie wieder besser zu bespielen, sondern tatsächlich ja wirklich um, ja, Resilienz, du hast den Begriff selbst gesagt, darum wieder sowas wie kleinteilige Landwirtschaft aufzubauen. Also es ist ja schon ein deutlich größer gedachtes Konzept.
Es geht letztendlich darum, wieder Menschen vor Ort ihre Autonomie zu ermöglichen, weil wir leben ja alle in Staatsapparaten, die eher top-down funktionieren. Also die meisten oder die gewichtigsten Dekrete kommen aus der Hauptstadt. Das ist in Frankreich sogar noch stärker so als hier. Und die Idee ist im Sinne einer Ökologisierung der Gesellschaft, dass man das umdreht. Dass man sagt, die Leute, die vor Ort wissen am besten, was ihre Umwelt braucht. Und deswegen geben wir denen am meisten Macht. Das ist in Ökologiebewegungen meistens so ein alter Hut. Also niemand will den Atommeiler oder die Autobahn jetzt unbedingt in ihrem Vorgarten haben. das nennt man NIMBY, not in my backyard, daraus aber ein politisches Prinzip zu machen, dass das halt dann nicht nur privilegierte Positionen machen können, das ist nämlich oft der Vorwurf von, gut, die Reichen kriegen halt nicht die Autobahn, nicht den AKW vor den Vorgarten gesetzt, dafür die Armen. Wenn man ein politisches Prinzip daraus macht, dass das überall so ist, dann ließe sich eine Ökologisierung der Gesellschaft bewerkstelligen, wo die Mittel zur Reproduktion wieder in die eigenen Hände kommen. Das heißt, man fragt sich einfach, was für Arten von Mobilität braucht man vor Ort, was für Kreisler braucht man vor Ort, was für Supermärkte noch, was für Verteilerzentren, was für Gasthöfe. Und damit dreht man doch so ein bisschen um eine Tendenz der Homogenisierung und der Vereinsamung, die das aktuelle Top-Down-Modell halt produziert hat. Ja. Weil man vergisst halt immer, dass gerade eine autozentrierte Stadtmodelle, eine autozentrierte Staatlichkeit dazu geführt hat, dass die Welt und auch die eigenen, also individuellen Ansprüche von was will ich von meinem Leben, sich extrem angeglichen haben, überall auf der Welt. Also heute ist der Traum, quasi überall auf diesem Globus zwei Autos zu haben, ein Einfamilienhaus und mit diesem Auto in irgendein Büro zu fahren, wo ein Laptop in einem Glasturm steht und du darauf arbeitest und dann fährst du wieder heim und hast dann ein Familienglück. Das ist so die Fantasie vom guten Leben, die wir haben, die sich extrem angeglichen hat, die natürlich auch bewirkt, dass extremer Verkehr produziert, dass dörfliche Regionen nur Schläferstädte werden, wo dann auch kein Leben mehr ist, dann macht es auch keinen Spaß mehr dort. Und das kennen ja fast alle, die am Land aufgewachsen sind, dass es noch ein Wirtshaus, ein Gasthaus, ein Kreisler, einen kleinen Laden im Dorf gab, die es jetzt alle nicht mehr gibt, weil alle ein Auto haben. Und wenn man das reversiert, ist es auch attraktiver, einfach sich nicht mehr zu bewegen.
Klar, also ich komme selbst vom Dorf, ich weiß genau, was du meinst. Also diese Schrumpfung, die man da gesehen hat, dass einfach aus den zwei Gaststätten erstmal eine wurde und die inzwischen auch nur noch am Wochenende vielleicht für Feste auch gebucht wird und sonst halt dicht ist. Also bis in das Kleine hinunter und auch die Supermärkte oder beziehungsweise der Supermarkt, der im Nachbarort dann aufmacht und dafür verschwindet dann der kleine Laden vor Ort. Jetzt ist ja so ein bisschen, also dass die Forderungen, die da drin stecken oder die Ideen, die da drin stecken, sind ja jetzt auch nicht so wahnsinnig neu und jetzt ja auch erstmal gar nicht so radikal. Es gibt ja sehr viel Bestrebungen, gerade was die Revitalisierung ländlicher Regionen angeht, die aber alle eben, ich sag mal so bislang auf Freiwilligkeit basierend oder auf, keine Ahnung, auf bezahlbaren Mieten basierend, immer noch nicht gereicht haben, dass diese Bewegung einsetzt. Welche Rolle spielt dann jetzt die Klimakrise als, ja, ist das so eine Art Katalysator dafür, dass sowas eh passieren muss, wenn wir nicht ins komplette Verderben rennen wollen? Oder anders gefragt, wieso ist jetzt ein guter Punkt, um das wirklich zu erreichen?
Wen fragst du? Fragst du mich oder Politik? Oder also,
erstmal frage ich Frage, dich.
Ja, ich glaube, rational betrachtet von wie die planetaren Ressourcen stehen, wie es um die Boundaries, die wir gerade alle massiv überschreiten, ist es klar, dass wir uns in die Richtung bewegen sollen. Wir sind gerade in einer Epoche, die eher von Abwehrmechanismen geprägt ist, also wo auch verständlicherweise durch einen massiven Hype des Ökothemas vor 5 Jahren jetzt eher so die individuellen Abwehrmechanismen dagegen von, oh, ich muss meine Privilegien aufgeben, oh, ich darf nicht mehr meinen BMW fahren, all diese Phantasmen, die dadurch entstanden sind. Die Politik setzt sich gerade da sehr schamlos drauf und nutzt das aus. Das sieht man auch in allen Regierungsprogrammen. Das nimmt leider auch überall faschistoide Züge an. Leider hat sich gerade der Kampf eher darauf verlagert, diesen kommenden Faschismus, ich glaube, man muss es so nennen, mal abzuwehren. Und dann kann man wieder sich überlegen, wie man staatlich gefördert dahin kommen kann. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Kommunen und viele lokale Akteure da schon viel weiter sind und letztendlich die am sichtbarsten und lautesten schreien, also die Drill Baby Drill schreien, werden wahrscheinlich, sage ich jetzt mal optimistisch gesagt, auch wieder verklingen, weil ich glaube, das Thema ist angekommen, wir sind jetzt halt gerade in so einer Phase und dann geht's weiter. Also ich glaube, wir bewegen uns dahin. Mhm. Man darf aber auch nicht den Fehler machen, weiterhin top-down zu denken, so ein Bottom-up-Modell. Ich glaube, so wird oft grüne Politik missverstanden, dann kommt daraus die Ökodiktatur. Wenn du wirklich Leute ermächtigst, Autonomie zu haben in ihrer Region, muss ja nicht alles so ausschauen. Es werden wahrscheinlich viele Regionen so ausschauen, weil es sich gerade ungefähr am vernünftigsten so anfühlt. Aber wahrscheinlich wird sich eine große Diversität ergeben und vielleicht wird die Kommunen um den Nürnbergring eine Formel-1-Gemeinde sein. Das ist auch großartig, wenn die Autobahnen drumherum halt nicht mehr sind. Also in meinem Buch geht es mir darum, die Normalität zu kritisieren, die vom Automobil gekennzeichnet ist und nicht das Automobil an sich. Ich glaube, da muss man groß differenzieren dazwischen.
Nichtsdestotrotz schreiben wir jetzt das Schlagwort ja drüber, auch über dieses Gespräch, die Utopie einer wirklich autofreien Welt. Wie könnte die aussehen? Also was sind die Charakteristika? jetzt sozusagen aus meiner jetzt sehr, sehr in aktuellen Diskursen verhafteten Blickwinkel ist natürlich ja eher auf ÖPNV oder auf Shuttles umschiften. Und also letztlich, wenn ich danach daran denke, dann ist es eher ein reformistischer Ansatz, sage ich mal, dass man am Ende bei einer autofreien Welt im Sinne von mit möglichst wenig oder keinen Autos im Privatbesitz kommt sozusagen und jeder ist trotzdem mobil, also dass man einfach nicht darauf angewiesen ist, ein Auto zu besitzen, egal wo man wohnt. Wir wollen ja über die radikale Sichtweise sprechen. Also was wäre dein oder was ist der Wurf, den du sozusagen im Blick hast oder auch aus Gesprächen, Quellen gezogen hast, wo man wirklich sagen kann, okay, das pinnen wir jetzt mal uns an die Wand, um wirklich eine starke Idee zu haben, an der wir uns orientieren.
Ich glaube, ich muss da vorweg sagen, wie schon gesagt, Utopie ist ja kein Ort, sondern eher eine Idee. Und in meinem Buch möchte ich argumentieren, dass die Utopie der autofreien Welt auch in allen Köpfen jetzt herumspukt, aber sehr schlecht verwaltet wird. Mhm. Also jeder Mensch, der aufs Land zieht, um dort weniger Autos zu hören, damit die Kinder auch irgendwas zum Spielen haben, wo sie nicht sofort überfahren werden, so eine Person hängt auch der Utopie der autofreien Welt an. In der aktuellen Ordnung wird diese Person dann wahrscheinlich aufs Auto angewiesen zu sein, um zu ihrer Lohnarbeit zu kommen, etc. Also ich glaube, diese Utopie hängt in allen Köpfen, weil die allermeisten nicht ihre Kinder oder selber jetzt im Umfeld einer großen Autostraße die meiste Zeit verbringen wollen. Also ich glaube, diese Idee ist sowieso da. Sie wird gerade auf eine Art reguliert und gemanagt, die extrem schlecht ist, die sogar Verkehr eher steigert als reduziert so. Und mein Modell wäre eins, wo man sich darüber Gedanken macht, wie kann man diese Utopie, diesen Wunsch nach weniger Autos in der eigenen Umwelt politisch so organisieren, dass tatsächlich auch autofreie Zonen entstehen, die Verkehr reduzieren. Das vorab gesagt. Deswegen interessiert mich auch, also ich habe schon gesagt, dass das Auto einer der Hauptagentinnen ist, die Welt zu homogenisieren, also dass die Welt überall gleich ausschaut. Und einer der Hauptcharakteristika der ökologischen Krise ist ja die Biodiversitätskrise. Das heißt, immer mehr Spezies sterben aus. Ich glaube, dass das nicht nur im sogenannten Tierreich und Pflanzenreich der Fall ist, sondern auch im Menschenreich. Also auch die menschlichen Lebensweisen, das, was akzeptiert ist, das, was vernünftig gilt, das, was normal gilt, wird immer angegleichter. Und immer mehr Arten zu sein, werden als verrückt und als weird angesehen. Also wenn du heute mit der Eselkutsche in die Stadt fahren wirst, dann wirst du ein Kuriosum sein und 20 Mal auf Instagram landen, aber du wirst jetzt nicht als normaler Bürger angesehen, was du vor 60 Jahren in den meisten Regionen noch warst, etc. Also mich interessiert es eher darum, wie kannst du diese Diversität wieder fördern? Also dass der Eselfahrer, um jetzt mal ein radikales Beispiel zu sehen, genauso wie der Fahrradfahrer oder der Porschefahrer alle gleichberechtigt als eine notwendige Diversität auf der Welt gesehen werden. Und deswegen geht es mir darum, viele verschiedene Welten anzusehen. Also so wie die Zecke eine andere Welt belebt als der Fuchs, als der Mensch und das ist der Inuit belebt auch eine andere Welt als jetzt der moderne europäische Mensch in Mitteleuropa, das müssen wir wieder fördern, weil durch fossile Brennstoffe haben wir eine Welt kreiert, wo die Welt überall die gleiche ist, egal ob wir in der Wüste in Dubai sind oder eben in Grönland. Alle fahren Auto und erwarten sich die Erdbeeren im Supermarkt zu jeder Jahreszeit so. Und das ist ein riesiges Problem und produziert gewisse Zwänge, die man, glaube ich, zuerst sichtbar machen muss und dann fördernd im besten Falle daraufhin einwirken kann, dass sich andere Erwartungen von der Welt ermöglichen können. Ich glaube, da ist ein rückdrängendes Auto notwendig. Es gibt ja auch immer diese lokalen Initiativen, die das versuchen, die dann meistens mit staatlicher Gewalt, mit Bundesgewalt verhindert werden. Also Autobahnen, wenn du Autobahnen neu baust, werden ja immer lokale Menschen enteignet. Das ist Prinzip einfach. Wenn man das abschafft, wäre es interessant zu schauen, was entsteht dann zum Beispiel.
Jetzt hast du eben selbst gesagt, dass wir gerade ein politisches Klima haben, das eher unwahrscheinlicher macht, dass es von staatlicher Seite jetzt irgendwie so eine Entwicklung gefördert wird. Hast aber gleichzeitig vorhin gesagt, es gibt ja schon gerade aus der grünen Bewegung heraus unterschiedlichste Bereiche, ich glaube gerade auch in Frankreich. Wie sehen denn diese Zonen aus, in denen sich schon sowas entwickelt?
Ja, in den meisten Fällen sind die aus radikalem Widerstand zur staatlichen Ordnung entstanden, haben deswegen auch sowohl psychische als auch umweltliche Schäden erlitten, würde ich sagen. Und was mich in dem Buch interessiert, auch in dem nächsten, ist, wie könnten wir aus dieser unglücklichen Situation rausgeraten, dass eigentlich die Personen, die meiner oder auch der Einschätzung vieler anderen eigentlich am meisten die ökologische Transformation voranbringen, staatlich verfolgt werden von Polizeigewalt und staatlicher Repression, sondern wie könnte man das eigentlich als Wert begreifen, der gefördert werden muss? Die Zonen schauen sehr, sehr unterschiedlich aus. Ich finde es immer schwierig, die zu beschreiben, weil natürlich schaut in der Bretagne so eine Zone ganz anders aus als in der Provence zum Beispiel. Ich glaube, ein Grundprinzip ist die Reaktivierung des Commons, der Allmende. Also, dass nicht mehr alles individualisiert gedacht wird. Also, ich habe ein Auto, du hast ein Auto, damit gehst du dein Essen kaufen und vielleicht nimmst du mir noch eine Karotte mit oder sowas, sondern eher, wir haben vielleicht, 10 Fahrräder, ein Auto und ein Lastenrad, das teilen wir uns als 30 Personen gemeinsam und besprechen uns halt am Anfang der Woche, wer wann was braucht, wer einkaufen fährt etc., wer baut an am Feld. Also, dass da auch wieder eine Gemeinsamkeit entsteht, die tatsächlich, glaube ich, extrem vielen Menschen abgeht und die zurzeit auch von der Politik, also diese Sehnsucht nach damals der Gemeinschaft etc., die wird ja gerade extrem rückwärts gewandt gedacht. Ich glaube, das stimmt auf eine Art auch tatsächlich, dass früher es davon mehr gab. Also wie gesagt, das Wirtshaus gab es früher im Dorf. Ich glaube, das rückwärts ist halt die falsche Lösung, sondern die Idee ist, vorwärts das Commoning, Eigentumsrecht wieder zu kollektivieren auf eine Art.
Und das, aber ich verstehe das richtig, also das heißt, wir reden jetzt über diese kleinen, ich nenne es tatsächlich mal utopischen Inseln, die es gibt, das sind dann eher so Hausprojekte, Hofprojekte, wo einfach sich eine größere Gruppe, die jetzt schon über so einen Familienverbund hinausgeht, sich zusammengefunden hat, oder gibt es da auch tatsächlich, meinethalb in Frankreich, jetzt schon tatsächlich ganze Dörfer oder so, die so ein Denken adaptiert haben?
Also die, ich sag mal, größte und bekannteste Gemeinde ist die Sade Notre-Dame-de-Lande. Das sind immerhin 17 mal 5 Kilometer Fläche. Ist entstanden aus einem 10-jährigen Protest gegen einen Flughafen, der nach bürgerkriegsähnlichen Situationen, die die Polizei hervorgerufen hat, gewonnen wurde. Der Flughafen wurde abgesagt. Und das Spezielle an diesem Protest ist, dass die Menschen, das waren zur Hochzeit fast 400 Menschen, die dort gelebt haben, in dorfähnlichen Strukturen, das sind mehrere auf diesem Gelände, die haben gesagt, wir wollen hier bleiben. Wir haben jetzt nicht nur so das Schlimmste der ökozidalen modernen Ordnung verhindert, sondern wir leben hier schon eigentlich so, wie wir in der Zukunft leben sollten. Dass die sind geblieben, haben die Bauernhöfe, die vom Staat enteignet wurden, neu belebt. Es sind halt viel, viel jünger als das Umland, weil die meisten Aktivisten waren halt eher jung, wie das immer so ist, etc. Und auf eine Art, wenn man da herumgeht, ist es ein ganz seltsames Gefühl, weil es fühlt sich irrsinnig queer an, es sind Transpersonen, es sind ganz viele Refugees dort, es ist irrsinnig gemischt. Und trotzdem fühlt sich's irrsinnig alt an und bekannt, weil die meisten von uns ja Bäuerinnen als Vorfahren hatten und Landleben ist das Leben, was die meisten von uns über Jahrhunderte gelebt haben. Und da fühlt sich wieder was an von, oh, das kennen wir alle noch so instinktiv, wenn man einfach gemeinsam sich um ein Land sorgt und mit dem gemeinsam lebt und überlebt. Und das ist da irgendwie so gelungen. Es ist natürlich nicht so leicht, wenn du immer noch eigentlich im direkten Widerstand zum Staat stehst. Der Staat duldet das gerade, sind seit 6 Jahren in einem Aushandlungsprozess. Aber da sieht man schon so ein bisschen, was für eine Hoffnung daraus entsteht. In Frankreich ist das Konzept der Saat, was dahinter stand, mittlerweile im Wörterbuch. Also es ist ein Riesending geworden, was unter anderem auch diesen Entwurf vom Institut Momentum, den wir vorher angesprochen haben, inspiriert hat. Und ich glaube deswegen, also nur noch kurz, um auf deine Frage zur Politik zurückzukommen, das, was wir die Politik nennen, also die paar Politiker, die wir alle nur von Werbeplakaten kennen, das folgt ja letztendlich nur einer Marktlogik. Also vor 5 Jahren, wo Greta Thunberg und Fridays for Future groß waren, haben alle gesagt, ja super, wir machen jetzt Green New alles. Jetzt erleben wir halt diese faschistoide Abwehrreaktion. Jetzt fantasieren halt alle von Festung Europa und weiß ich nicht, was für dunklen Fantasien. Ich glaube, dass die wahre Politik tatsächlich die Impulse von unten sind, auf die Leute dann eingehen. Und ich glaube, dass eben gerade solche Zonen einen extrem größeren Einfluss haben können als die 17 mal 5 Kilometer, die das jetzt in dem Fall sind. Das spürt man schon in Frankreich.
Nur kurz zur Erklärung, du hast eben selbst gesagt, Saat, das steht im Wörterbuch. Wofür steht das genau, falls jemand das nachschlagen möchte?
Zone à défendre, also ZAD. Zu verteidigende Zone.
Okay, und was mich jetzt auch interessieren würde, wäre, also weil das ist ja tatsächlich alles ein sehr ländliches Konzept, einfach weil da natürlich der Platz ist, da die Möglichkeit zum Widerstand sozusagen da ist. Und wie blickst du auf Veränderungen, die in der Stadt gerade stattfinden? Weil man könnte ja sagen, klar, das ist natürlich alles innerhalb der bestehenden Wirtschaftsordnung, die wir haben, aber dass ja solche Ansätze wie eben Carsharing oder Ridepooling auch in eine ähnliche Richtung gehen, dass man sagt, okay, wir denken, wir haben jetzt natürlich jetzt nicht eine Allmende im Sinne, jeder kann sich das einfach nehmen, wenn man darüber besprochen hat, sondern man bucht halt die Sache per App, aber die Logik dahinter, ich sehe zumindest eine gewisse Parallelität. Wie wertest du das?
Also nur kurz vorab, diese ganzen Bewegungen sind deswegen hauptsächlich am Land, weil der Immobilienmarkt so massiv ist und mittlerweile auch die staatliche Politik so highgecheckt hat, dass es kaum mehr möglich ist, ein Haus zu besetzen, ohne dass die Polizei, also ein leerstehendes Haus, ohne dass die Polizei 2 Stunden später dich gewaltvoll raushaut. Das war in den 80er Jahren noch ganz anders. Also das sind eher die äußeren politischen Umstände, warum das hauptsächlich am Land passiert und, sage ich jetzt mal, nicht der ideologische Orientierung oder sowas. Zu Carpooling und solchen Geschichten, ja, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt ja so Studien, dass das Auto 99% seiner Zeit alleine dasteht, und es ist halt absurd, wenn du so eine riesige Maschine, die extrem viele Ressourcen brauchst, baust, sodass die halt hauptsächlich herumsteht und unseren öffentlichen Raum verstellt. Das ist auf eine Art, es ist sicherlich sehr klug, gewisse Pools zu schaffen, gewisse Commons. Allerdings erlebt man auch, was den digitalen Kapitalismus rund um Elon Musk und Silicon Valley prägt, dass diese Art von Kollektivierung wieder gehijackt wird, indem es halt eben keine Genossenschaft ist. Also Uber oder die ganzen Carpools gehören halt nicht den Leuten, die fahren, sondern daraus, das sind wieder Privatunternehmen, aus denen ganz wenige Individuen extreme Gewinne schürfen. Das heißt also, die Richtung ist die richtige, die wirtschaftliche Form davon ist falsch und führt zu einer weiteren Konzentration von Kapital, die genau in die falsche Richtung führt, wie jetzt, glaube ich, ganz deutlich wurde, nachdem Elon Musk den Hitlergruß gemacht hat.
Also ich weiß genau, was du meinst. Also dass man tatsächlich gerade erkennen kann, dass viele, ja auch durchaus unternehmerische Initiativen oder Ideen, Konzepte, Ansätze auf einmal so ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen, weil die Personen, die doch noch als sehr progressiv gefeiert wurden und ja sich, glaube ich, auch schon selbst verstanden haben, inzwischen irgendwie auf die andere Seite des politischen Spektrums zu kippen scheinen. Das Thema können wir jetzt nicht weiter verfolgen an der Stelle. Ich würde mich aber noch gerne mal noch so ein bisschen zurückbewegen auf den Kern, also das Thema, das Auto. Du hast dich ja jetzt wahnsinnig intensiv damit befasst. Soweit ich weiß, du wohnst, glaube ich, selbst in Wien, bist deswegen ja dann in der glücklichen Lage, eben nicht aufs Auto angewiesen zu sein. Nichtsdestotrotz, wie ist denn deine persönliche, ja, ich sag mal, Autobiografie? Von wo kommst du und wo befindest du dich im Verhältnis zu diesem eigentlich ja doch nach wie vor schon wunderbaren Fortbewegungsmittel?
Ja, also mein Verhältnis ist ein ödipaler Konflikt, also weil mein Vater war Motorjournalist und hat gefällige Artikel über Autos geschrieben. Das heißt, man kriegt dann 2 Wochen den neuesten Porsche geliehen als Journalist, kriegt den Tank bezahlt und dann erscheint halt ein gefälliger Artikel in einer großen Tageszeitung. Davon hat mein Vater gelebt und ich habe das natürlich als Kind mega geil gefunden, mit so einem Porsche zur Schule gefahren zu werden. So. Also ich kenne das Gefühl total. Ich kenne das auch heute noch, wenn ich an so einem Porsche Cayenne vorbeigehe und irgendwie ist mein Blick lüstern auf fast so eine pervers sexuelle Art. Also ich finde die irgendwie auch geil und dann hasse ich mich wieder dafür. Und ich glaube, dass diese Liebe, diese Geilheit und der Hass dagegen eigentlich viel näher aneinander sind, als wir denken. Das erlebt man auch in diesem überraschend schnellen Umkippen von Liebe zu Aggression, wenn dann Menschen in Autos auf einmal blockiert werden, wie bei der letzten Generation, was für ein ungeheures Aggressionspotenzial auf einmal losbricht, was nie geschehen würde, wenn einfach 2 Menschen in ihren Körpern, in ihren menschlichen Körpern sich gegenüberstellen würden. Also ich glaube, dass diese Ambivalenz sehr stark einfach in dieser extremen Schutzhülle des Autos angelegt ist. Und mein Verhältnis ist, ja, also natürlich, ich liebe das Auto. Ich glaube, das ist das Problem unserer gesamten Gesellschaft, dass wir das Auto viel zu sehr lieben. Und es ist halt eine toxische Liebesbeziehung. Und wir müssen gerade Wege finden, wie wir mit dieser Liebesbeziehung gesünder umgehen oder uns trennen. Ich glaube, das ist gerade die Frage, die wir uns stellen müssen. So.
Ja, auf jeden Fall. Zeit für eine Paartherapie, wenn man so will. Vielleicht noch als letzter Punkt. Du hast gesagt, in deinem neuen Buch wird es darum gehen, sich mal anzuschauen, was passieren müsste, damit man Menschen, die tatsächlich versuchen, progressive Utopien oder progressive Konzepte in Wirklichkeit werden zu lassen, die reinzuholen, sage ich mal, in den Diskurs oder näher ranzuholen an den Mainstream-Diskurs, um einfach diese Positionen dann vielleicht auch für so eine Entwicklung der Gesellschaft fruchtbarer zu machen. Was sind da die wichtigsten Aspekte?
Ich glaube, das, was wir machen, ist ein guter Anfang. Also ich glaube mal, mediale Präsenz dafür machen, das Thema auf den Tisch zu setzen. Wie gesagt, in Frankreich erlebt man das schon. Da sind sie eben, also dieser Kampf wurde 2018 entschieden, war seit 2012 medial sichtbar und man merkt wirklich, dass das sowohl in so den politischen Imaginären der Menschen dort, als auch schon langsam in der Policy der Politik ihren viel zu kleinen, aber doch Einfluss irgendwie zeigt. Also das ist ein langer Weg von Basisarbeit und die wirklich wichtige Arbeit passiert unsichtbar oder sogar unter Repression für die allermeisten und sickert dann halt so langsam durch. Die Frage ist, wie kann man fördern, dass das einfacher wird? Das ist halt einerseits natürlich den Repressionsapparat zurückzubauen, im besten Fall eine gewisse Art finanzielle Förderung für diese Arbeit zu machen. Das wäre eine Art von Grundsicherung, von bedingungslosen Grundeinkommen, was ja nicht nur für dieses Problem ist, sondern das auch zum Beispiel Care-Arbeit, was immer noch ein extrem gegendertes Problem ist, gleicher gelöst werden kann. Damit würden auch viele solche Probleme gelöst werden, dass sowas sichtbarer wird. Und letztendlich, glaube ich, geht es auch darum, den Wert, den solche Arbeit hat, gesellschaftlich aufzuwerten. Also ich bin auch aktivistisch unterwegs. Wenn du irgendwo, also ich habe zum Beispiel die Lobau-Autobahn bei Wien mitbesetzt, also gegen sie, da kriegst du halt immer dann von wütenden Autofahrern, die halt ihren Porsche noch zu sehr lieben, zugerufen, geht doch arbeiten. Und alle Leute, die dort sind, machen extrem prekäre Arbeit in Care-Arbeit, in Sorgearbeit. Also die arbeiten, würde ich fast sagen, meistens härter und unter widrigeren Bedingungen als die Porsche-Fahrer. Und trotzdem ist es imaginär noch, von die arbeiten gar nicht, das sind nur so Zecken, die irgendwie, weiß nicht, von was, von Luft und Liebe leben und dann nur besetzen so. Und tatsächlich finde ich immer bewundernswert, wie solche Leute neben ihrer extrem schwierigen Care-Arbeit dann am Abend noch auf die Besetzung gehen oder in die Orgas gehen etc. Und das mal einfach sichtbar zu machen, was für eine wahnsinnige Arbeit die leisten, die nicht nur nicht belohnt wird finanziell, sondern sogar auch noch im schlimmsten Fall verfolgt wird. Da einen Wertewandel zuzufügen, ist, glaube ich, extrem wichtig.
Jetzt hatten wir das schon im Gespräch an zwei, drei Stellen erwähnt, dass wir eben gerade eher uns in eine Richtung bewegen, wo das Auto doch wieder eine Aufwertung erfährt. Also insbesondere in Österreich gibt es eine sehr konservative Regierung, nach allerhöchster Wahrscheinlichkeit. In Deutschland, zumindest Stand aktueller Umfragen vor der Bundestagswahl, sieht ähnlich aus. USA, muss man gar nicht drüber reden. Was ist deine Prognose? Hilft es eigentlich, ich sag mal, deiner Sache, weil einfach jetzt perspektivisch viel mehr Konflikte noch auftauchen werden und dadurch natürlich auch dann nochmal die Öffentlichkeit größer wird? Oder stößt dich das eigentlich in totale Verzweiflung?
Ja, ich pendel zwischen den beiden Gefühlen, sage ich mal. Ich glaube, man muss nur wirklich sagen, also das, was jetzt in Österreich passiert, was in den USA passiert, was vielleicht in Deutschland passiert, das ist nicht konservativ, das ist faschistoid. Also das muss man wirklich so benennen. Es geht hier nichts um Erhalten von irgendetwas. Also es wird weder unsere natürliche Umwelt erhalten von den Konservativen, noch unsere Sozialstaat, noch unsere sozialen Gefügen. All das wird abgebaut und vernichtet und es wird einem neuen Turbokapitalismus, wovon wenige Oligarchen profitieren, denen wird durch eine gewisse Art von Verfügbarmachung des Ressentiments, des Abwehrmechanismen, dem wird der Weg bereitet. Ich glaube, das muss man sich bemachen. Also, das ist keine konservative Policy, die wir erleben. Wenn es konservative Policies wären, wäre es um einiges einfacher. Ich glaube schon, dass man gerade sieht, also wir erleben, glaube ich, gerade einen Moment der Klarheit. Also das, was wir liberale Demokratie genannt haben in den letzten 30 Jahren, war unter den Stimmen von vielen Analysanten von Bernie Sanders abwärts eigentlich immer schon eine Oligarchie. Jetzt scheint die Elite nicht mehr das Bedürfnis zu sehen, diesen Lackanstrich zu zeigen, sondern jetzt zeigt sich immer klarer von, okay, wir wollen wirklich eine Oligarchie, wir geben euch nicht mal mehr nur das Minimum von sozialer Absicherung, sondern schaut, wo ihr bleibt in der ökologischen Katastrophe, wir fliegen auf den Mars oder in unsere Bunker nach Neuseeland. Also das ist ja immer mehr die offene Politik von oben. Ich glaube, es ist wichtig, die zu erkennen. Dieses Erkennen entsteht gerade sehr genau. Ich habe Angst, wo das hinführt. Also ich glaube, Bruno Latour, der eigentlich mal ein Konservativer war, hat kurz vor seinem Ableben gesagt, es wird immer klarer, dass uns die Rechten den Krieg erklären. Wir müssen uns jetzt fragen, wie reagieren wir auf diese Kriegserklärung? Wollen wir mit denen Krieg führen? Gibt es eine andere Art des Krieg führen? Ich hoffe nicht, dass es in etwas Kriegsähnliches hinkommt, aber es ist auf jeden Fall eine Erklärung, wo, glaube ich, nicht mehr am Verhandlungstisch viel erreichbar ist, sondern wir müssen Realitäten schaffen am Boden, wie in solchen Zonen etc. und hoffen, dass unsere restdemokratischen Institutionen so weit erhalten bleiben, dass diese Demagogen, ob sie jetzt Merz oder Kickl oder Trump heißen, auch bald wieder abgewählt werden oder nicht gewählt werden.
Ja, ich schließe mich auf jeden Fall deinem Appell an, die Aufmerksamkeit gerade in der jetzigen Situation verstärkt auf eben solche Zonen zu lenken oder auch sich selbst damit mal zu befassen und zu gucken, wie es auch anders gehen kann. Sehr spannend.
Darf ich kurz was sagen?
Ja, natürlich.
Also ich will es nicht so radikal klingen. Also es sollten jetzt nicht alle in irgendwelche Anarchozonen nach Frankreich gehen, sondern auch die ganz kleinen Sachen sind wunderbar. Und also gerade in Wien werden gerade extrem viele Straßen verkehrsbefreit. Und das ist wunderbar. Und sobald das passiert, auch wenn am Anfang sehr oft massiver Widerstand, meistens von der Wirtschaftskammer oder sowas organisiert war, lieben das jetzt alle. Also sobald die Bäume gepflanzt sind und die Parkplätze weg sind, sehnt sich fast niemand mehr nach dem Ursprungszustand. Also auch die ganz kleinen Sachen sind wunderbar und auf die können wir uns besinnen und da gibt es auch ganz viel davon. Also es sind nicht nur die Zonen ganz weit weg, wo es das total Radikale passiert, sondern wir sehen das alle vor Ort und ich glaube, wir sollten uns darauf besinnen, dass dort der Wandel geschieht und den auch versuchen zu multiplizieren, dass auch eine größere Öffentlichkeit erlangt als dieser Fascism-Scare, den wir gerade erleben um Trump etc. und jeden Tag am Morgen noch weiter doomscrollen, was für einen Wahnsinn jetzt der US-Präsident gerade wieder rausgehaut hat.
Den Appell nehme ich jetzt mal als Schlusswort mit positiver Perspektive, die da drin steckt. Kilian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Danke dir, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.